ARD.
Heute wollen wir mal in eine Ecke der Medienlandschaft schauen, die sonst wenig Beachtung findet. Es geht um politisch extreme Medien. Das sind zum Beispiel Blätter wie die Wochenzeitung Junge Freiheit oder die Tageszeitung Junge Welt, die eine auf der extrem rechten Seite des politischen Spektrums verortet, die andere auf der extrem linken Seite. Das sind ja Zeitungen, mit denen man selten in Berührung kommt. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, Florian, oder?
Ja, als du das Thema vorgeschlagen hast, Michael, musste ich tatsächlich beide nochmal mehr oder weniger googeln, weil das jetzt in meinem normalen Mediennutzungsverhalten im Alltag nicht wirklich so auftaucht. Wir hatten vor kurzem aber eine etwas tiefergehende Recherche, was Verbindungen von AfD-Mitgliedern hier im Saarland zu rechtsradikalen Medien angeht. Und da taucht man dann doch mal tiefer in so Sachen ab, landet dann auch auf solchen Plattformen und Veröffentlichungen. Und das ist schon ganz schön krass, was da geschützt durch die Pressefreiheit dann doch veröffentlicht wird.
Ja, ich finde es auch spannend, sich das gelegentlich mal durchzulesen oder zumindest mal zu überfliegen. Also nicht etwa, weil man sich politisch da unbedingt wiederfinden würde, sondern weil ich der Meinung bin, also diese extremen Ränder der Gesellschaft, die schaffen es ja manchmal schon mit ihren Botschaften dann irgendwie auch in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und da finde ich es dann schon interessant, mal zu schauen, wie argumentieren die eigentlich? Also wie argumentieren diese politischen Extreme? Wie schreiben die über gesellschaftliche Missstände und Themen? Also wie sehen die die? Und das ist ja manchmal auch so ein bisschen schockierend, finde ich. Aber spannend, das zu lesen, ist das schon, finde ich.
Ja, und Anlass für unser Thema ist ein Verhandlungstermin vor dem Berliner Verwaltungsgericht am 18. Juli. Da geht es um die Beobachtung der Tageszeitung Junge Welt durch den Bundesverfassungsschutz, der die Zeitung schon seit 20 Jahren beobachtet. Und die Zeitung taucht auch jedes Jahr im Verfassungsschutzbericht dann entsprechend auf.
Und man muss noch erwähnen, im Jahr 2021 gab es mal eine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag und die Bundesregierung, damals wurde das Innenministerium noch von Horst Seehofer geleitet, schrieb zur Begründung der Beobachtung, Themenauswahl und Intensität der Berichterstattung zielen auf Darstellung linker und linksextremistischer Politikvorstellungen und orientieren sich am Selbstverständnis der jungen Welt als marxistische Tageszeitung. Und weiter heißt es, die Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit widerspricht der Garantie der Menschenwürde.
Jetzt muss man für alle Hörerinnen und Hörer, die die Zeitung jetzt nicht so gut kennen, vielleicht nochmal erklären. Die Junge Welt, die gab es schon zu DDR-Zeiten, war damals das offizielle Organ der FDJ, der Jugendorganisation der DDR, und hat eine Auflage von rund 20.000 Exemplaren. Die Zeitung wird bundesweit vertrieben, die gibt es jetzt sicherlich nicht an allen Kiosken, aber im Prinzip kann man sie bundesweit kaufen und die Junge Welt, die versteht sich eben auch heute noch als marxistische Tageszeitung.
Genau, und das äußert sich in Artikeln, also um es mal so ein bisschen zu beschreiben, also die haben oft so eine Russlandnähe, man verteidigt auch Regime wie jene in Kuba oder Venezuela und vom Bundesverteidigungsminister Pistorius schreibt man als Anführungszeichen Kriegsminister Pistorius. Also das ist schon starker Tobak, aber die entscheidende Frage ist ja nicht, ob mir oder dir das gefällt, sondern ob solche Darstellungen, solche Wortwahl eine Beobachtung durch den Bundesverfassungsschutz rechtfertigen. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands, Mika Beuster. Er ist jetzt hier im Studio. Hallo, Herr Beuster, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, hallo.
Herr Beuster, das ist ja alles eine komplizierte Geschichte. Der Journalistenverband setzt sich, das ist sein Credo im Grunde, ja stets für die Verteidigung der Pressefreiheit ein. Wie sehen Sie denn den Fall Junge Welt? Ist da die Beobachtung durch den Verfassungsschutz legitim? Das ist ja schon eine Abwägung von mehreren Gütern an der Stelle.
Ja, das wäre ja schön und die Sendung wäre kurz, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ja oder nein. Der Fall ist in der Tat sehr, sehr kompliziert und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber wir haben ja so einen kleinen Hinweis drauf, wie es ausgehen könnte, nämlich von dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts, was die junge Freiheit angeht. Und damals wurde ja gesagt, Pressefreiheit ist in der Tat ein sehr, sehr hohes Gut. Und das muss geschützt werden. Und da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall mit dem Bundesverfassungsgericht total einer Meinung.
Nun ist ja auch ein Vorwurf, der da so im Raum steht, dass die Junge Welt also nicht nur eine Tageszeitung ist, sondern auch so eine Art politischer Akteur. Also die Zeitung, die wird ja in gedruckter Form auch manchmal auf Demonstrationen verteilt und der Verlag, der organisiert ja jeden Januar in Berlin die Rosa-Luxemburg-Konferenz. Also ist ja jetzt auch nichts Illegales, aber machen die halt. Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, ob die Zeitung so ein aktivistisches Moment hat. Also mich hat das auch so ein bisschen erinnert an die Taz vor 40 Jahren oder 30 Jahren oder so, wo man auch noch ein bisschen radikaler war. Also ist das irgendwie in dieser Gemengelage dann schon auch ein wichtiger Punkt, dieses aktivistische Moment?
Ja, ich glaube, das ist das, worauf hier auch abgezielt wird. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man vorab erstmal sagen, wenn wir jetzt darüber sprechen, kann es nicht darum gehen, gefällt uns die politische Richtung einer Zeitung, gefällen uns die Leute, die da schreiben, gefällt uns der Duktus oder die politische Richtung. Das kann nicht Kriterium sein, ob der Staat sagt, wir beobachten oder nicht, oder auch bei dem Gespräch, das wir jetzt hier führen. Also es kann nur um die Frage gehen, ist das, was da geschieht, von der Pressefreiheit gedeckt? Ja oder nein oder irgendwas dazwischen? Und dieses aktivistische Element, das ist das, wo das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hatte, wenn es irgendwas gibt, was sozusagen Anlass geben könnte, dann ist es genau das. Aufruf zu Straftaten zum Beispiel. Also das wäre etwas, wo man sagen könnte, naja, das hat mit Pressefreiheit wenig zu tun. Grundsätzlich die Kritik am Staat aber, egal ob sie jetzt von links oder von rechts kommt, die muss grundsätzlich artikuliert werden können in der freien Presse. Ja.
Also das heißt, wir sind bei diesem klassischen Argument, wenn es gerade um, ja, Grundgesetze geht, das muss eine Demokratie an dem Punkt dann auch aushalten können.
Ja, das ist ja, glaube ich, der Sinn der Pressefreiheit. Wir wollen ja einen Diskurs führen und der muss offen sein und das Gesetz darf das nicht zu sehr einschränken. Ich muss sogar das Recht haben und eine Verfassung muss so stark sein, dass ich sage, ja, ich habe auch Kritik an der Verfassung. Es wäre niemand drauf gekommen zu sagen, es ist verfassungsfeindlich, als wir darüber diskutiert haben, ob Schwulen und Lesben mehr Rechte bekommen, ob Frauen mehr Rechte bekommen sollten. Das war ja eine Kritik an der Verfassung. Da haben wir gesagt, die Verfassung schützt gewisse Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend. Da wäre ja niemand auf die Idee gekommen zu sagen, die Menschen, die das fordern, sind Verfassungsfeinde, sondern das war der politische Diskurs. Ich muss aber auch sagen dürfen, ich habe grundsätzliche Kritik an unserem Gesellschaftssystem. Ich habe da gewisse Ideen. Ich berufe mich vielleicht sogar auf Philosophen, die immer noch an Universitäten rezipiert werden. Da kann ich jetzt sagen, das finde ich doof, ich bin nicht der Meinung, aber ich muss das äußern dürfen.
Aber interessant finde ich dann schon, ich kann mich erinnern, ich habe mal vor 2 Jahren mit dem Chefredakteur der Jungen Welt ein Interview gemacht und da hat er mir dann erzählt, da war, glaube ich, das Mikrofon damals auch schon aus, also er oder die Redaktion findet, also die DDR sei das bessere Deutschland gewesen, also O-Ton, das bessere Deutschland. Da habe ich mich dann irgendwie auch gefragt, so okay, also man schreibt ja offenbar dann sozusagen dahin, um sozusagen so eine, ich nenne das jetzt mal DDR 2.0 wieder zu haben, aber okay, ich meine, ist ja auch eine Meinung, die nun so hanebüchen man das jetzt vielleicht findet oder so, aber die man ja irgendwie haben kann. Da geht es dann wahrscheinlich dann eher wieder darum, was Sie jetzt gesagt haben, ne? Also ob man da jetzt wirklich zum Umsturz aufruft, so nach dem Motto, besetzt Banken und Unternehmen oder irgendwie sowas halt so in der Richtung.
Ja, also ich glaube, Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungs- und Pressefreiheit, sagt nicht, dass man nur kluge Meinungen haben darf. Man darf auch richtig dumme haben. Und das wäre ja zum Beispiel eines, wo viele sagen würden, das wäre ein Beispiel dafür.
Was mich noch interessiert, wir hatten schon im Vorfeld, Michael und ich, als wir über das Thema gesprochen haben, sind wir schon beide schnell an den Punkt gekommen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ende in der Hufeisentheorie enden, also dass links genauso schlimm ist wie rechtsextrem etc. Die ganze Debatte will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber an der Stelle würde mich tatsächlich interessieren, wie Sie diese ganze öffentliche Diskussion, so sie denn stattfindet, sehen. Ist man eher dabei, dann zu sagen, okay, ein rechtes Medium, das ähnlich scharf schreibt, da ist man schneller dabei zu sagen, die müssen wir in Schranken weisen, wenn nicht sogar die Grundlage entziehen, als bei einem linken Medium?
Das behaupten einige zumindest. Ich glaube aber nicht, dass es so ist, weil die Wahrheit ist eine andere. Wir sehen ja bei der AfD zum Beispiel, die in vielen Landesverbänden gesichert rechtsextrem ist, wo wir die Diskussion führen, ob auch nicht der Bundesverband auch gesichert rechtsextrem ist, wo es jetzt jüngst Berichterstattung über eine Konferenz gab, in der es um millionenfache Ausweisung von Menschen und Menschenfeindlichkeit gab. Das ist ja nicht im luftleeren Raum. So was Ähnliches haben wir auf der anderen Seite in dem Maßstab, mit dem Rückhalt, mit der gesellschaftlichen Verankerung überhaupt nicht. Das heißt, ich finde, es ist nicht legitim, beides nebeneinander zu stellen und so zu tun, als sei es gleich. Blick in die Statistik, welche Straftaten werden denn verübt, und die Verfassungsschützer der Länder sagen, ganz klar ist Rechtsextremismus im Augenblick, das kann sich in Zukunft vielleicht mal wieder ändern, die Gefahr Nummer eins. Da kann ich nicht so tun, als ob ich das nebeneinander stelle und gleichwertig behandle. Im Augenblick ist die Gefahr in dieser Gesellschaft eindeutig vor allem durch den Rechtsextremismus gegeben. Das heißt aber nicht, und ich höre schon einige quasi aufschreien neben dem Radio, dass es keinen Linksextremismus gäbe und dass es nicht auch Linksextremisten geben würde, die zu Gewalttaten bereit sind. Aber ich kann das nicht einfach im Augenblick nebeneinander stellen. Das mag in den 70er Jahren sicherlich eine andere Diskussion gewesen sein. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen.
Aber ich, weil wir jetzt gerade bei dem Thema in der rechten Ecke sind sozusagen, da will ich doch nochmal was zitieren. Und zwar, es gab ja vor knapp 20 Jahren einen ähnlichen Fall. Da klagte die Wochenzeitung Junge Freiheit, also die ja nun, wie gesagt, politisch am anderen Ende zu verorten ist, auch gegen die Beobachtung durch den Bundesverfassungsschutz. Und die haben aber erfolgreich geklagt. Und das wurde dann 2006 eingestellt. Und zur Begründung hieß es damals seitens des Bundesverfassungsgerichts, dabei ist, also Zitat jetzt, dabei ist zu berücksichtigen, dass Kritik an der Verfassung und ihren wesentlichen Elementen ebenso erlaubt ist, wie die Äußerung der Forderung, tragende Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu ändern. Also das ist ja, was Sie vorhin gesagt haben. Also mit anderen Worten, so ein bisschen Umsturz darf man dann schon herbeischreiben. Also das ist dann von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also flapsig formuliert, wie ich das jetzt mache, aber so ein bisschen geht es in die Richtung, ne?
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verteidige zur Not mit meinem Leben, Ihr Recht ist, sagen zu dürfen. Und ich denke, da ist was dran. Wir brauchen Debattenräume, die geschützt sind, in denen man Dinge sagen darf. Aber ich möchte jetzt auch wieder eine Linie ziehen, weil wir es gerade in der Corona-Zeit erlebt haben, als Desinformation und Propaganda verbreitet wurden. Wir reden hier von Meinungen. Wir reden nicht von falschen Tatsachenbehauptungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Recht, Falschinformationen zu verbreiten, von der Pressefreiheit gedeckt. Das ist einfach eine Falschinformation. Aber zu meinen, dieser Staat sei gut oder schlecht, das ist eine Meinung, die muss ich äußern dürfen. Dann muss ich mich aber auch der Kritik stellen, weil Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich das Recht habe, meine Meinung unwidersprochen sagen zu dürfen. Wenn ich zum Beispiel behaupte, die DDR war der bessere Staat, dann muss ich auch hinnehmen, wenn es Menschen gibt, die sehr souverän sagen, nö, das ist Quatsch. Und da darf ich nicht sagen, ich werde gecancelt oder zensiert, sondern das ist genau dieser Debattenraum, in dem das stattfindet.
Wie stehen Sie denn generell dazu, dass der Verfassungsschutz sich Medien anguckt und auch über so einen langen Zeitraum beobachtet? Das ist ja an sich auch schon ein Statement. Wir sind alle Medienmacher. Wir wissen, was es heißt, wenn man schreibt, der Verfassungsschutz beobachtet.
Ich halte das für hochproblematisch und das Verfassungsgericht teilt diese Meinung. Es hat ja gesagt, dass der Verfassungsschutzbericht nicht irgendein Werbeblatt einer Behörde ist, sondern es ist ein mittelstaatlicher Gewalt. Und wer darin aufgeführt wird, der muss mit Nachteilen für sich rechnen. Und wenn ich also im Verfassungsschutzbericht auftauche, hat das eine mittelbare Wirkung auf die Pressefreiheit. Es muss also bei der Abwägung der Schutzgüter gewichtigste Gründe geben, dass das getan wird. Und das Verfassungsgericht hat damals ja gesagt, nein, die sehen wir nicht gegeben. Und was ich sehe, dass bei der jetzigen Diskussion die gewichtigen Gründe noch schwächer auf der Waage liegen, als es damals der Fall war. Ich bin kein Jurist, aber ich würde prognostizieren, das geht nicht durch.
Also das sagt ja die Junge Welt auch, dass denen Nachteile entstehen, weil sie Werbegelder nicht bekommen von manchen Kunden und so weiter. Aber ich will Sie jetzt mal so ein bisschen provozieren und zwar, ich will eine Frage stellen und zwar, also jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen, also angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Zustände, also Stichwort AfD, Stichwort Reichsbürger etc., also die Liste könnte man ja noch länger machen, ist da nicht so eine erhöhte Wachsamkeit der Behörden auch ein bisschen nachzuvollziehen? Also wie sehen Sie so diese Gemengelage?
Naja, also Wachsamkeit ist ja was anderes, als vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Ich erwarte vom Verfassungsschutz, dass er im Augenblick alle extremen und extremistischen Bestrebungen in diesem Land im Blick hat und dass er uns dafür schützt, dass es Anschläge gibt, dass diese Demokratie an ihren Grundfesten erschüttert und zerstört wird. Ich erwarte aber nicht, dass Verfassungsschützer in Redaktionen blicken, um in Redaktionskonferenzen zu erfahren, wer da vielleicht über Marx oder Engels fabuliert oder irgendwie was dergleichen sagt oder in DDR-Nostalgie sich ergießt. Das halte ich nicht für ureigenste Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Gefahr ist eher woanders und nicht in der Redaktionsstube zu suchen.
Vor meiner nächsten Frage muss ich, glaube ich, einen kurzen Disclosure machen. Ich bin Mitglied im Saarländischen Journalistenverband, damit auch automatisch im DJV. Sie sind der Vorstand. Es würde mich trotzdem interessieren, wie gehen Sie denn als DJV mit solchen Medien um? Also sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Man hört ja schon ein bisschen raus, Sie sind da sehr, sehr nahe am Grundgesetz und sagen, das gehört verteidigt. Aber trotzdem, das ist ja jetzt nicht die einfachste Mitgliedschaft, die man dann hätte.
Wir haben ja nicht Medien als Mitglieder, wir haben Journalistinnen und Journalisten als Mitglieder. Und es gibt sicherlich Medien, die ich jetzt persönlich näher an mir finde als andere. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Bundesvorsitzender des Journalistenverbands, da jetzt Haltungsnoten zu vergeben. RBB 1+ oder so, Saarländischer Rundfunk 1+ und andere vielleicht dann 1-. Nein, das wäre nicht meine Aufgabe, das sehe ich nicht so und das würde ich dann bei diesen Zeitungen auch nicht so tun. meine Zuständigkeit, unsere Zuständigkeit ist, für den nötigen Rahmen zu sorgen, dass eben jeder seiner Aufgabe, und die ist grundgesetzlich geschützt und gesellschaftlich wichtig, nachkommen kann.
Aber trotzdem, die Frage von Florian ist schon interessant. Also jetzt ist ja diese Verhandlung, ist ja in anderthalb Wochen vom Berliner Verwaltungsgericht. Werden Sie sich dann als DJV da auch irgendwie zu verhalten? Also werden Sie das jetzt irgendwie in Pressemitteilung oder, also wie verhalten Sie sich zu diesem ganzen Prozess, zu diesem Konflikt?
Wir beobachten ihn sehr genau. Wir werten auch natürlich die juristische Begründung aus. Und dann schauen wir, ob uns und wie wir uns dazu äußern. Also einfach nur äußern um des Äußerns willen wäre zu wenig. Aber wir haben das sicherlich genau im Blick. Und ich glaube, welche Meinung wir vertreten, kommt ja gerade deutlich raus. Und das ist, wie gesagt, nicht für den Inhalt. Also das möchte ich nochmal betonen. Es geht nicht darum, dass ich hier Inhalte verteidige, die in irgendeinem Medium verbreitet werden. Meine Aufgabe ist es, als Lobbyist für die Presse- und Meinungsfreiheit unterwegs zu sein und zu sagen, man muss schon das Recht haben, gewisse Dinge zu sagen.
Man hört bei Ihnen raus, Sie halten auch wahrscheinlich, also das Urteil, was da ergehen wird, wahrscheinlich werden die sich dann doch von der Beobachtung da verabschieden müssen, weil das Gericht es dann unterbindet. Also da habe ich Sie jetzt verstanden. So. Also, aber es gibt ja auch andere Stimmen, die das so prognostizieren. Aber wir werden das auf jeden Fall...
Vor Gericht und auf hoher See. Also nur weil wir das jetzt erwarten, die Richter sind frei und das ist ja auch gut so.
Ja, das stimmt. Das muss man nochmal abwarten. Das stimmt. Aber es war sehr spannend. Danke für Ihre Zeit. Danke, dass Sie im Studio waren. Dankeschön.
Hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne.
Vielen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.